Breitband, Medien und Meinungen.
Heute von und mit Azadeh Peschman. Hallo, guten Tag.
Hallo. Hallo.
Twitter wird in Deutschland von vielen Journalisten und Politikern genutzt. Es ist der Ort, an dem Debatten angestoßen werden, heißt es zumindest. Und auch bei Breitband berichten wir dann darüber, wie zuletzt über den Hashtag MeToo zum Beispiel. Aber wie repräsentativ ist denn das eigentlich, was dort geschrieben wird?
Wir dürfen auf jeden Fall nicht den Fehler machen, zu denken, dass das, was auf Twitter passiert und wer sich dort äußert, auch wirklich repräsentativ wäre. Eine Orientierung an den Meinungen und Trends auf Twitter, gerade durch Journalisten und Politiker, könne zu einer verzerrten Wahrnehmung bezüglich der Relevanz von Themen und Stimmungsbildern führen, die nicht zwingend der Gesamtbevölkerung entsprechen. Davor warnt der Autor der Studie, Sascha Hölig, vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg. Der durchschnittliche Twitter-Nutzer ist laut der Studie männlich, weist tendenziell narzisstische Züge auf und ist extrovertierter und weniger ängstlich als Menschen, die nicht twittern.
Ja, wobei Azadeh, dass Twitter-Nutzer nicht meinungsscheu sind, das ist ja jetzt nur nicht wirklich überraschend.
Das stimmt. Dass Twitter-Nutzer einem bestimmten Milieu angehören, dürfte auch niemanden überraschen. Genauso wenig wie die Erkenntnis aus der Studie, dass Twitter-User auch eher zu politisch extremeren Positionen neigen. Ein Schluss, den man aber meiner Meinung nach nicht aus der Studie ziehen sollte, ist der, dass jeder Hashtag als unwichtig und irrelevant zu sehen ist, nur weil er nicht die gesamte Gesellschaft repräsentiert. Die MeToo-Debatten haben ja gerade denjenigen Gehör verschafft, die laut der Studie nicht zur Mehrheit der Twitter-Nutzer gehören.
Twitter war ja in dieser Woche auch an anderer Stelle nochmal prominent in den Schlagzeilen. Fast 300 Fake-Accounts aus dem Iran hat der Kurznachrichtendienst gesperrt. Von diesen Konten aus sollten Manipulationen koordiniert werden.
Ja, und auch Facebook hat hunderte Nutzerseiten und Gruppen gelöscht, von denen manipulierende Aktionen ausgehen sollen. Um was handelt es sich denn da genau?
Es ist noch nicht ganz klar, wer genau dahinter steckt. Mark Zuckerberg erklärte, wir ermitteln immer noch und es gibt eine Menge, was wir noch nicht wissen. Angeblich habe es sich bei den Accounts um voneinander getrennte Kampagnen aus Russland und dem Iran gehandelt. Dazu sagt Jan-Henrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung.
Wenn es die richtigen 600, gut 600 sind, ist es natürlich, hat Facebook das alles richtig gemacht. Man weiß aus Studien, dass oft nur ein sehr kleiner Anteil von Accounts für einen Großteil der Aktivitäten, der Kommentare, der Likes etc. zuständig ist oder verantwortlich ist.
Facebook hat erklärt, dass sie Hinweisen von amerikanischen Sicherheitsbehörden nachgegangen sind. Worauf diese Hinweise beruhen, nach welchen Kriterien die Konten als Fake-Accounts eingestuft wurden, das ist nicht ganz klar. Das Unternehmen steht aber unter einem gewissen Druck, denn die US-Kongresswahlen stehen bevor und es wird befürchtet, dass das soziale Netzwerk für politische Einflussnahme genutzt werden könnte. Und gerade wenn diese aus dem Iran oder Russland gesteuert wird, könnte das der USA gefährlich werden. Kürzlich hat Facebook auch angekündigt, eine Art Bewertungssystem für die Vertrauenswürdigkeit seiner Nutzer einführen zu wollen, um so zu verhindern, dass Fake News verbreitet werden.
Facebook-Algorithmen können wahrscheinlich Wahlentscheidungen manipulieren. Dafür wurde das Unternehmen ja während der und auch nach den Präsidentschaftswahlen in den USA kritisiert.
Und in einem Artikel der New York Times ist nun zu lesen, dass die Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte in Deutschland in einem direkten Zusammenhang mit Facebook-Nutzung stehen sollen. Welche Belege gibt es denn dafür?
Laut einer Studie der Universität Warwick kommt es in Orten, in denen Facebook überdurchschnittlich genutzt wird, zu mehr Angriffen auf Geflüchtete. In den Jahren 2016 und 2017 sind diese um 50% gestiegen. Zwei Reporter der New York Times haben sich in die Kleinstadt Altena in Nordrhein-Westfalen aufgemacht und wollten wissen, was an dieser Studie tatsächlich dran ist.
Ja, man muss wissen, die Stadt Altena ist ja Flüchtlingen gegenüber offen eingestellt. Trotzdem gab es dort Angriffe. Ein junger Feuerwehrmann hatte den Dachstuhl eines Hauses, in dem Flüchtlinge wohnten, in Brand gesteckt, obwohl er vorher kaum auffiel und eher unscheinbar war. Kann Facebook wirklich so viel ausrichten, so stark Leute aktivieren?
Ja, der Algorithmus hat ein Ziel und das besteht darin, so viel User-Interaktion wie möglich zu erzielen. Und die schafft man am besten, wenn Emotionen wie Angst und Wut getriggert werden. Das passiert bei Posts, in denen gegen Geflüchtete gehetzt wird. Und sobald diese Richtung den eigenen Newsfeed dominiert, wird der Nutzer dementsprechend auch beeinflusst. Genau das ist passiert, als Freiwillige ihre Hilfsangebote über eine Facebook-Seite koordiniert haben. In dem Moment wurden auf der Seite Unmengen an Posts verbreitet, in denen gegen Geflüchtete gehetzt wurde.
Es gibt die Erkenntnis, immer noch die Frage, was man damit macht. Aber bis an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Azadeh Peschman.